Ja, ich hatte gar nicht gedacht, dass so ein einfaches Spiel am Anfang eines Gottesdienstes so eine Begeisterung auslösen kann in einer Gemeinde. Also da sind wir ja schon mitten im Thema gewesen, oder? Manchmal sind die Dinge einfacher, als man denkt. Letzte Woche haben wir gestartet, begeistert Gemeinde gestalten. Wir lassen mal die Folien gerade nochmal durchlaufen, so als kleiner Rückblick. Wir haben als erstes gesagt, wenn Gottes Geist handelt, dann handelt er nie gegen den Vater, gegen den Sohn, sondern dann ist das eine Einheit. Die Dreieinigkeit, so nennen wir Christen das, es spielt eine wesentliche Rolle, wenn wir auch über die Geistesgaben sprechen. Als zweite war, ihr könnt das ruhig mit Wein blenden, genau, das war, jetzt kommt das zweite, dass wir eine Vielfalt von Auflistungen von Gaben im Neuen Testament entdecken. Wir haben ja heute Römer 12 uns angeschaut, es gibt 1. Korinther 12, es gibt Epheser 4, aber auch noch andere Stellen, was uns schon deutlich macht, dass Paulus oder das Neue Testament nie sagen will, es muss genau kontrolliert werden, ob in jeder Gemeinde jede Gabe auch exakt vorkommt, sondern dass es da offensichtlich auch eine Vielschichtigkeit gibt. Genau. Und als drittes hatten wir gesagt, dass wir auch in Römer 12 schon hilfreiche Empfehlungen bekommen im Umgang mit den Gaben. Wir haben das eben nochmal gehört, dass keiner höher denkt von sich als gerechtens ist, also wir sollen demütig mit unseren Gaben umgehen. Wir sollen sie immer auch im Zusammenhang mit dem ganzen Leib sehen. Die Gaben Gottes sind uns gegeben, dass Gemeinschaft gebaut wird, nicht dass sie zerstört wird. Wer also seine Gabe so in den Mittelpunkt stellt und sie sein Ego ganz hoch stellt, der würde Gemeinschaft eher zerstören. Sie soll dem ganzen Leib dienen. Und als drittes hatten wir gesagt, dass es wichtig ist bei dieser Vielschichtigkeit von Gaben und weil keiner alle Gaben hat, ist es wichtig, dass ich meine Gabe entdecke. Was ist meine Berufung Gottes für eine Gemeinschaft, wie hier zum Beispiel oder auch an anderen Orten? Und da, wo wir diese Gaben entdecken, da bin ich davon zutiefst überzeugt, dass wir begeistert Gemeinde gestalten, dass da etwas reinkommt von der Dynamik, die im Neuen Testament, aber bis heute auch in vielen Gemeinden auch sichtbar wird. Letzte Woche habe ich ja eine Frage gestellt und die blenden wir jetzt auch hier ein, beziehungsweise eine neue Frage. Letzte Woche habe ich die Frage gestellt allgemein, wovon seid ihr das letzte Mal begeistert gewesen? Heute frage ich mal, wovon oder was begeistert dich zum Beispiel an dieser Gemeinde oder wir haben ja auch Gäste aus anderen Gemeinden, was begeistert dich an deiner Gemeinde? Gibt es da irgendetwas, wo du sagst, ja, das begeistert mich, das inspiriert mich, das löst etwas in mir aus? Gibt es da irgendetwas, also ruhig, habt mal Mut, wer hat denn Mut? Ja, Dagmar. Okay. Heinrich-Mann-Straße. Genau. Letzte Sonntag kam sie begeistert raus und sagte, Klaus, war das nicht schön heute am Sonntag? Also da saßen noch mehr Menschen hier im Raum. Gut, also ein Punkt, was dich begeistert. Gibt es noch irgendwelche Dinge, die dich begeistern an dieser Gemeinde? Oder? Ja. Die Herzlichkeit, okay. Dass man angenommen wird. Gibt es noch etwas, was dich begeistert? Dass die Gemeinde so jung ist. Aber auch Erfahrene dabei sind. Das gehört dabei. Gemeinde aus mehreren, allen Generationen. Genau, sehr schön. Also jetzt könnten wir Fortsetzung machen. Und kannst dir mal für dich auch weiterhin über diese Frage nachdenken. Gibt es vielleicht da noch anderes? Diese Woche war ich in einer Klausurtagung der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen und zwar sind wir erstmalig über die Grenze nach Stettin gefahren, nach Polen, weil dort war ein baptistisches Zentrum, was eingeweiht wurde und wir haben über genau diese Themen miteinander gesprochen. Und dann wurden wir eingeladen, wir sollten mal Synonyme für Begeisterung aufschreiben. Und irgendwann kam der Begriff Enthusiasmus im Raum auf. Und da habe ich echt was gelernt, das wusste ich auch noch nicht. Das heißt, Enthusiasmus heißt ja Begeisterung oder Entzückung und abgeleitet von entheos, griechisch. in Gott sein. Wo wir in Gott sind, mit Gott zusammen. Wir wurden heute Morgen eingeladen. Beziehungsweise, ja, die hat uns das nochmal vor Augen gemalt, dass wir hier mit Gott zusammen sind, dem dreieinigen Gott. Und wo wir mit in Gott sind, da wird irgendwann Enthusiasmus da sein. Begeisterung. Ich fand das nochmal eine schöne Vorlage, auch für diesen Text, in dem wir jetzt nochmal näher reinschauen. Wir blenden mal ein, den Vers 6b. Wir wollen uns heute Morgen noch drei Gaben anschauen, die hier genannt werden. Ihr merkt schon, das ist eigentlich so ein intensiver Text, da müsste man noch weiter fortsetzen. Also heute schaffen wir nur drei. Drei dieser genannten Gaben, und die erste, die ich benennen möchte, ist, wenn jemand die Gabe hat, als Prophet zu reden, soll er das in Übereinstimmung mit dem Glauben tun. Das fand ich schon mal interessant. Prophetie in Übereinstimmung mit dem Glauben. Prophetie ist nie etwas, was von dem Glaubensinhalt, den wir in der Bibel finden, gelöst ist. Es kommt zusammen. In Augenhöhe. Die Prophetie ist nicht wichtiger als der Glaubensinhalt und umgedreht. Und wenn jemand also eine Prophetie aussagt, dann ist es wichtig, dass Gemeinde immer das auch anhand der Schrift überprüft. Entspricht das dem? Welche Aufgaben spricht Paulus hier oder insgesamt auch im Neuen Testament der Prophetie zu? Also welche Funktion hat die Prophetie? Sie soll ermutigen, sie soll auch trösten, sie soll belehren, sie soll auch ermahnen. Ich könnte die Bibelstellen jetzt nennen, aber das würde zu weit führen. Oder hat jemand einen Stift dabei und sich aufschreiben will, dann nenne ich sie auch. Aber doch, ich sehe jemanden, also 1. Korinther 11 bis 14 kommt dazu was auf und 1. Thessalonicher 5, 20 und Apostelgeschichte 21, Vers 8. Und sichtbar wird im Neuen Testament und schon im Alten Testament, dass es sowohl Propheten, also männliche Propheten gab, als auch Prophetinnen. Was für mich ein wichtiger Hinweis ist, auch für die Stellung der Frau in einer Gemeinde. Heiner Rust, der jetzt auf dieser Tagung auch war in Stettin, ist Pastor der Baptistengemeinde in Braunschweig gewesen und steht sehr stark auch für die Geistesgaben und hat das immer wieder betont, auch in den Bund der Evangelisch-Freikirchengemeinde. Er war also dort in Stettin. Und er sagt in seinem Buch, was ich letzte Woche schon zitiert habe, Prophetie soll nicht orientierungslose und verwirrte Menschen zurücklassen, sondern dazu beitragen, dass Menschen auf ihrem Weg mit Christus gestärkt werden. Und in diesem Sinn ist sie eben vielfach Tröstung und Zuspruch. Das fand ich eine interessante Aussage, dass Prophetie nie verwirrte Menschen zurücklassen soll, sondern Prophetie weist Wege. Das wird im Alten Testament an vielen Stellen deutlich, dass Prophetie gar nicht immer nur in die Zukunft gerichtet, sondern häufig ein Wort in die Gegenwart hinein ist, wo Menschen auf einmal erkennen, so sollen wir handeln. Und das finde ich eine interessante Äußerung. In dieser Woche wurde ein Jubiläum gefeiert. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. 60-jähriges Jubiläum einer der bekanntesten Reden der neueren Geschichte. Martin Luther King. 60 Jahre dieser grandiosen Rede. I have a dream. 250.000 Menschen versammelt. Überwiegend Menschen, die eine Herkunft hatten von ihren Vorfahren als Sklaven, die weiterhin in den USA unterdrückt wurden, Nachteile zu erleiden hatten. Und dann steht Martin Luther King vor dieser Menschenmenge. Und er hatte ein Manuskript, wie ich es auch habe. Und er hat am Anfang sich sehr stark an diesem Manuskript orientiert. Und das Interessante ist, dass diese Worte I have a dream nicht im Manuskript standen. Er hat offensichtlich in der Situation eine Eingebung Gottes bekommen, die ihm dazu verholfen hat, genau diese Worte auszusprechen, die so eine enorm atemberaubende Wirkung gehabt haben in der Geschichte der USA und bis heute. Immer wieder wird er zitiert. Und ja, da würde ich sagen, das ist Prophetie pur, oder? Also, dass Gott so einen wegweisenden Satz ihm plötzlich eingegeben hat, der etwas bewegt hat, der Massen bewegt hat. Übrigens, die Politiker anschließend haben ihn sofort als den identifiziert, der sozusagen der gefährlichste Neger von den ganzen Menschen dort war. So haben sie es bezeichnet damals, mit diesem Wort, das wir heute normalerweise nicht mehr nutzen. Übrigens, Jesus wurde auch zu Lebzeiten als Prophet bezeichnet, an mehreren Stellen. Einmal die Geschichte in Johannes 4 am Jakobsbrunnen. Da begegnet er einer Frau und er sagt ihr Dinge, die er eigentlich gar nicht wissen konnte. Und dann sagt anschließend diese Frau zu ihm, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Weil sie merkt, da hat jemand ein Wissen von ihr, der das eigentlich nicht wissen konnte. Und das ist auch das Wesen von Prophetie, dass man etwas ausspricht, was man eigentlich gar nicht wissen könnte. Aber es wird einem von Gott in diesem Moment geschenkt. Und Jesus wird auch nach Wunderhandlungen als Prophet bezeichnet. Offensichtlich war das für die Menschen damals auch eine Legitimation, wenn jemand die Macht hatte, Wunder zu tun, dass sozusagen auch seine Worte etwas Außergewöhnliches beinhalteten. Wir sehen dann in der Apostelgeschichte an vielen Stellen, dass Prophetie eine wichtige Rolle spielte im Aufbau einer Gemeindegründung, aber dann auch in der Evangelisation und der Ausbreitung des Christentums. Noch ein Beispiel zur Prophetie. Das beschreibt Heiner Rust auch in seinem Buch Charismatisch Dienen. Er beschreibt eine Gemeindeleitungssitzung, nicht seine Gemeinde, sondern eine andere, von der er erfahren hat. Und die Gemeinde fragt sich in einer Situation, sollen wir ein neues Gemeindehaus bauen? Also die Stühle waren knapp geworden. Sollen wir ein neues Gemeindehaus bauen? Oder sollen wir es so lösen, dass wir nicht bauen, sondern an einem anderen Ort in der gleichen Stadt eine Gemeindegründung machen? Ja, auch dadurch kann man ja wieder Platz schaffen, indem man an einen anderen Ort geht, wo dann auch Gottesdienste stattfinden, sodass nicht alle Stühle an einem Ort nötig sind, sondern dass man das verteilt. Dann hat aber in einer Zeit des Gebets jemand einen prophetischen Eindruck. Er sieht die Umrisse seiner Stadt und dann sieht er 4 Pfeile von dem Zentrum der Gemeinde ausgehen. Was sollte das bedeuten? Fragt man sich. Aber die Gemeindeleitung hatte den Eindruck, ja, wir sollen nicht eine Gemeinde gründen, wir sollen 4 Gemeinden gründen. Puh, wenn du jetzt Leiter dieser Gemeinde wärst, hohes Risiko, oder? Aber man hat sich darauf eingelassen. Man hat das ernst genommen, diesen Eindruck und auch die Auslegung dazu. Hat natürlich gebetet. Wahrscheinlich vielleicht auch gefastet, gebankt, eingeladen zu spenden oder wie auch immer und Mitarbeiter, dass Gott Mitarbeiter schickt und so weiter. Und Heiner Russ schreibt dann, einige Jahre später waren daraus 4 weitere stabile Gemeinden entstanden. Etwas Wegweisendes. Prophetie. Wir werden eingeladen, diese Gabe nicht zu verachten, sondern zu prüfen, das Gute zu behalten und sie zu etablieren. Und da, wo sie in der Öffentlichkeit geschieht, zum Beispiel, wir hatten letzte Woche auch jemanden, der ganz kurz einen Eindruck hier weitergegeben hat, da ist es wichtig, dass wir als Gemeinde das miteinander prüfen. Ein zweites, die Diakonie, Vers 7, finden wir das, blenden wir auch mal ein. Wenn jemand die Gabe hat, Aufgaben in der Gemeinde zu übernehmen, soll er ihr diesen Dienst tun. Also Aufgaben, hier steht Diakoneo. Es geht also um einen diakonischen Dienst, einen Dienst, eine Hilfeleistung, eine Unterstützung, etwas sehr Praktisches. Und Grossmann, dessen Buch ich letzte Woche auch zitiert habe, sagt, dieses Charisma ist speziell auf den Alltag ausgerichtet. Der Geist Gottes will sich eben auch um das kümmern, was mit dem Essen zu tun hat. Wir werden nachher noch was hören, nächste Woche werden wir auch Essen anbieten nach dem Gottesdienst. wie wir Krankheitssituationen Menschen pflegen, das Charisma will für Gerechtigkeit in der Gesellschaft stehen, will für gute Luft und sauberes Wasser sorgen und deshalb beauftragt der Geist Gottes aus der Kraft des Heiligen Geistes in der Gesellschaft diakonisch zu wirken. Übrigens immer sind diese Gaben nicht nur auf Gemeinde allein fixiert, da besonders, aber sie wirken immer auch nach draußen. Galater 5 heißt, es dient einander durch die Liebe. An der Stelle musste ich beim Vorbereiten nochmal an eine wegweisende Gemeindeklausur denken, die wir vor vielen Jahren einmal hatten, wo wir uns gefragt haben, was ist unser missionarischer Auftrag hier in dieser Stadt und was ist unser diakonischer Auftrag in unserer Stadt. Und wo wir anhand des barmherzigen Samariters, diese Gleichnisgeschichte von Jesus, für uns Wegweisung erfahren haben. Wir haben die Geschichte vor kurzem ja hier auch nochmal gesehen mit den, was war das, Schalke und Pauli-Fans, ne, waren das? Hansa-Fans, Entschuldigung. Da wurde uns das hier im Gottesdienst nochmal vorgeführt, diese Geschichte, die uns ja einlädt, diesen diakonischen Dienst ernst zu nehmen, dem Menschen, der da geschlagen worden ist, der Hilfe nötig hat, sie ihm zukommen zu lassen. Und uns hat diese Klausur damals den Weg gewiesen zu sagen, ja, wir kümmern uns auch um das Thema Kinderarmut. Wir gehen dort in die Kindertafel. Und ich staune ja heute noch, was alles danach passiert ist, dass ein erster Missionar kam, eine erste Missionarsfamilie, die sich auf dem Dresch niedergelassen, eine zweite, eine dritte, vier seid ihr oder fünf mittlerweile, man kann schon, kommt man gar nicht mehr mit dem Zählen hinterher, dann die Praktikanten, was alles entstanden ist und wo Menschen diakonisch, einen sehr starken diakonischen Auftrag haben. Und gestern haben wir in Lankow Herzschlag gefeiert. Ihr habt das super vorbereitet. Vielen Dank nochmal. Und was mich unter anderem, neben vielen anderen beeindruckt hat, ich kam auf den Platz und dann berichtete mir Klaus, der sitzt ab und zu auch hier im Gottesdienst. Der ist genauso wie ich. Und dann sagt er, Klaus, wir haben ja eigentlich gestern am Freitag erst den Schlüssel bekommen, nachmittags. Aber dann waren um 16 Uhr ungefähr 10 Leute dabei. Da waren einige mit Rollis dabei. Und die haben auf einmal ihren Rolli verlassen und sind da rumgelaufen, haben aufgeräumt, haben Flaschen weggeräumt, haben mitgeholfen, das Gebäude sauber zu machen. Und mir kam so in den Sinn, hey, das ist ja wie ein Heilungswunder. Diakonie und Heilungswunder scheinen eng beieinander zu sein. Also ich war richtig fasziniert. Da, wo Menschen ihre Gaben einsetzen, da kommt was in Bewegung. Da entdecken Menschen plötzlich ihren Sinn für ihren Alltag und da greifen sie zu und da vergessen sie ihre Krankheit. So praktisch sieht das aus. Das Ganze hat einen therapeutischen Effekt. Die Gabe der Diakonie. Ein letztes und drittes. Bitte, habe ich hier was überhört? Mit dem therapeutischen Effekt. Okay, danke. Danke. Okay, ein letztes, drittes, die Lehre. Wenn jemand die Gabe hat zu lehren, soll er als Lehrer wirken. Hier geht es betont um die Lehre mit H, ja? Also nicht die Lehre mit Doppel-E, sonst würde uns das eher an eine langweilige Schulstunde erinnern. Damit hat Lehre nichts, aber auch gar nichts zu tun. Im Gegensatz zur Prophetie beruht Lehre nicht einfach auf einer Eingebung, einer spontanen Eingebung, sondern hier geht es auch um eine sachgerechte Auslegung der Bibel. So wie wir sie in den Sprachen heute auch lesen können. Es stehen also die zentralen Aussagen der Bibel im Mittelpunkt, die gelehrt werden. Die Lehre hat einen hohen Stellenwert. Sie kommt in mehreren Aufzählungen im Neuen Testament vor. Hier in Römer 12, 1. Korinther 12 und Epheser 4. Da werden die Lehrer jeweils auch in ihren Funktionen genannt. Und bei der Lehre geht es nicht darum, dass ich private Meinungen verbreite, sondern dass ich das Evangelium anschaulich, einprägsam, interessant vermittle, sodass andere mitgehen. Sodass andere, und das ist auch ganz wichtig bei dieser Begabung, also wer sie hat, wird immer wieder Menschen auch mitnehmen, Jesus Christus zu folgen. Bei ihm dran zu bleiben. Ihn als Herrn und Heiland zu akzeptieren. Und die Lehre ist deswegen auch so wichtig, und da komme ich nochmal auf die Prophetie zurück, weil ich anhand der Lehre auch überprüfen kann, ob die Prophetie, die zum Beispiel genannt wurde, ob sie dem Evangelium entspricht, ob sie dem Glauben gemäß weitergegeben worden ist. Das heißt, in der Lehre bekomme ich sozusagen den Maßstab dafür, zu prüfen, ob die Prophetien dem entsprechen. Begeisterte Lehrer pflegen ein hohes Gut. Sie werden in Gottesdiensten, sie werden in Kleingruppen, sie werden in Gesprächskreisen dabei sein. Sie werden Vorträge halten, wo sie andere Menschen mitnehmen. Nicht nur in einer Gemeinde, sondern sicherlich auch außerhalb. Und klar ist, es ist noch nie ein Top-Lehrer einfach vom Himmel gefallen. Sondern auch diese Gabe will geübt, gepflegt und angewendet werden. Und wie ich schon andeutete, ob jemand diese Gabe hat oder nicht, bemisst sich nicht daran, ob er Lehrer im Beruf ist oder nicht, sondern ob es ihm gelingt, Menschen mitzunehmen im Sinne von Jesus, sie auch zu formen. Ich hatte schon gesagt, dass wir in Stettin waren diese Woche, und wir wurden dort in einem baptistischen Zentrum willkommen geheißen. ACK meint ja Vertreter von unterschiedlichen Kirchen, katholische Kirche, evangelisch-lutherische Kirche, altreformierte Kirche, Altlutheraner und so weiter und so fort. Das könnte ich noch viele aufzählen. Wir waren etwa 18 Personen. Und dann hat der Pastor dieser Gemeinde uns am Anfang begrüßt und hat Geschichten erzählt, wie dieses Zentrum wieder neu eingerichtet wurde. 150 Jahre ist diese Gemeinde. Heute in einem Top-Zustand. Hat mich an den Wichernsaal erinnert, wo wir vor einer Zeit mal Gottesdienst gefeiert haben. In so einem Zustand ist diese Gemeinde heute, aber sie hat eine wechselhafte Geschichte hinter sich. Denn zu DDR-Zeiten wurde diese Gemeinde enteignet. Das Gebäude wurde ihr weggenommen. Sie waren plötzlich heimatlos. Dann hat die Regierung ihnen aber zumindest angeboten, sie könnten zur Miete dort sein. Das heißt, sie haben anschließend Miete für ihr Eigentum bezahlt, was sie vorher hatten, aber sie waren ja enteignet. So, und dann wurde auch kein Geld investiert in dieses Gebäude, sodass es völlig marode war nach der Wende. Ja, und dann hat die Regierung gesagt, so, jetzt könnt ihr es eigentlich wieder haben. Könnt ihr euch wieder darum kümmern. Aber es ist ihnen gelungen, durch Sponsoren, ja, heute auch durch Zuschüsse, diese Gemeinde wieder in einen Top-Zustand zu bringen. Und dann hat der Pastor eine Geschichte nach der anderen erzählt. Er sagte, ich habe 80 bis 100 Geschichten, die ich euch erzählen könnte, wo Gott Wunder getan hat. Eines Tages kommt eine Person, die mit der Gemeinde nichts zu tun hat. Er wusste noch nicht mal, ob sie gläubig ist, also Christ ist oder nicht. Und legt da so 25.000 umgerechnet in Euro hin. Mal ebenso. Anderes Mitglied kommt und bringt eines Tages eine Handtasche, stellt sie dahin, da sind mal so eben 10.000 drin. Also, ich will nur sagen, sein Narrativ, seine Lehre zu Beginn dieser Klausur war begeisternd. Hat uns mitgenommen. Hat uns etwas von der Größe von Jesus heute vor Augen gemalt. Und in diesem Sinne war er für uns ein Lehrer in diesem Moment. Und hat uns etwas Wegweisendes mitgegeben für eine Klausur, wo es übrigens auch um die Geistesgaben innerhalb von Gemeinden ging. Und ob ihr es glaubt oder nicht, es ist ein großer Hunger in der katholischen Kirche, in den lutheranischen Kirchen, in vielen Kirchen nach dem Wirken des Heiligen Geistes. Und ich habe selten eine Klausur, auch übergemeindlich erlebt, wo so eine Einheit spürbar war. Das ist das, was Gottes Geist bewirkt, und das wünsche ich uns auch hier an diesem Ort, dass du deinen Platz findest, der dazu beiträgt, dass wir begeistert Gemeinde gestalten können, ob hier an diesem Ort oder an dem Ort, wo du zurückgehen wirst. Und dafür möchte ich jetzt noch beten. Vater im Himmel, Jesus Christus, Heiliger Geist, danke, dass du heute auch noch Dinge in Bewegung setzt, dass du Wunder über Wunder tust. Manchmal sind wir blind dafür und sehen auf die Defizite und auf das, was nicht gelingt. Ich danke dir aber, dass du deinen Geist ausgegossen hast und dass er weiter wirkt, dass er hier an diesem Ort wirken will, dass er überall dort wirken will, wo wir uns aufhalten. Und so bete ich darum, dass jeder von uns seine Gabe oder seine Gaben entdeckt und dass er den Mut hat, sie einzubringen und dass Räume da sind, wo sie etwas bewirken können. So dass weitere Wunder geschehen, dass Menschen geheilt werden, dass Menschen ermutigt, getröstet werden, wenn sie krank bleiben, dass Menschen das bekommen, was sie brauchen. In unserer Gesellschaft, aber auch innerhalb unserer Gemeinschaften. Danke für diesen Gottesdienst. Danke, dass wir ja auch gleich miteinander das Mahl feiern dürfen, was uns erinnert, dass du als Diener auf diese Erde gekommen bist, als Diakon, um dein Leben für uns als Lösegeld zu geben. Danke dafür. Amen.